Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Diese Folge entstand in Kooperation mit Hamburg. Ahoi von Hamburg Tourismus. Jetzt kommt Werbung in eigener Sache, denn der Genussguide Hamburg lädt zum Testsieger Food Festival ein. Das Ganze findet statt am 13. September in der Fabrik. Mit 10 im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Restaurants, denn es sind alles Testsieger. Mit dabei sind das Juan Cimido, Jing Jing, das Casa di Roma, das Grill Royal Hamburg, das Kardamon, das Naya, der Plea, La Maison d'Avignon, die Alte Rader Schule und das Goldschätzchen. Jedes Restaurant präsentiert sich vor Ort mit seinem Signature-Gericht. Dazu gibt es kühle Getränke, ein Bühnenprogramm, moderiert wird von der wunderbaren Anke Hanak und Live-Musik und ein DJ bis nach Mitternacht. Und das alles in einem All-Inclusive-Ticket. Und wer schnell zugreift, profitiert auch noch von dem günstigen Ticketpreis. Für unsere Hörer halten wir ein besonderes Special bereit. Ihr bekommt 10% auf den Ticketpreis mit dem Code einmal alles bitte.
Man sieht sich immer zweimal im Leben und vor kurzem waren sie noch auf der Bühne und ich durfte denen den Preis übergeben.
Genau, wir sagen jetzt nochmal nicht welchen Preis, aber die Jury hat diesen Preisträger richtig gefeiert, hat gesagt, hausgemacht, voll bunt, herzlich, kreativ und wahnsinnig lecker. Das sind ja schon mal einige gute Komponenten.
Und sie sind nicht zu zweit, sie sind sogar als Team zu dritt.
Genau. Und sie haben einen altehrwürdigen Ort in Hamburg-Ottensen, das können wir schon mal verraten.
Aber nicht mehr.
Nee.
Geiler Standort.
Geiler Standort mit richtig neuem Leben erfüllt.
40 Jahre war der vorherige Betreiber da drin. Der wollte nicht raus, weil der Standort wirklich so knallt. Aber da ist die Kompetenz mit den drei Jungs rein und die haben ihren Handwerk so im Griff.
Genau, und wir haben darüber gesprochen. Und das hören unsere Hörer gleich. Wo kommt jeder einzelne von den drei her?
Ecuador, Mexiko und Chile. Ich würde sagen, denen gehört Mexiko. Aber jetzt, das war's. Mehr sagen wir wirklich nicht.
Ja, das ist viel, viel Südamerika, oder?
Ja, und jetzt einige, die, und wie viel Gäste hattet ihr am Abend, an dem Abend? 1000?
Ja, etwa 1000 Gäste.
Ich bin sicher, wenn einer da war, weiß er jetzt schon, wer heute hier ist.
Ja, zwei von den drei Inhabern haben wir im Gespräch und das war ein wirklich spannendes Gespräch, lustiges Gespräch.
Lustig.
Ja.
Lebensfreude, südamerikanisch.
Tolle Jungs.
Locker, flockig.
Und warmherzig.
Ja, hat Spaß gemacht.
Sehr.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.
Und Tanja, lass mich raten. Du warst wie ich wieder mal voll ausgebucht und im Stress.
Ja, aber weißt du, was ich auch spannend finde? Wir kriegen ja immer wieder Mitteilungen, so wie die Leute auch unseren Podcast finden. Und da hat doch neulich jemand zu mir gesagt, er findet das ja so spannend, die Gespräche mit den Gastronomen. Aber was du oder ich so machen, interessiert ihn eigentlich nicht so.
Endlich meiner, der die Wahrheit ausspricht.
Ja. 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 Aber sag mal, was hast du so gemacht?
Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, das zweite Halbjahr wirklich nur das zu machen, was meine Passion ist. Und ich versuche alles, was nicht in diesem Radius ist, was ich wirklich machen will, von mir fernzuhalten, weil ich ein bisschen mehr Zeit brauche. Und das ist eine richtige Challenge. Also die Zeit ist irgendwie immer knapp. Und deswegen versuche ich gerade da im System so einen Weg zu finden.
Und du warst wie immer sehr viel unterwegs, nehme ich an.
Ich war, also 10 Tage immer im Monat bin ich in anderen Städten, bei anderen Gastronomen. Und da erlebst du halt auch viel. Dann kommst du zurück und verarbeitest du das, weil es ist ja halt auch viel, was die dir so, wenn die mich dann sehen, was die dann von mir als Tipp haben wollen oder einfach die Seele einfach mal so aussprechen, ja. Was man so nicht jedem sagt. Manchmal habe ich das Gefühl, die warten und reden auch nicht mit der eigenen, mit dem Partner nichts und warten auf den Moment, wenn ich da bin. Und dann höre ich die natürlich zu. Und das ist halt auch so teilweise so, dass du die Energie voll mitbekommst. Und das ist alles so auch schwierig gerade.
Na klar, das macht auch etwas mit einem.
Ja, ja, du siehst in Deutschland gerade die Kostenstruktur, die gibt, die macht jedem Feuer unterm Arsch. Also das ist einfach, du hast gute Umsätze, aber am Monatsende, wenn alles abgebucht wird, der Monat ist sowieso immer zu kurz und dann kommen wieder die ganzen Löhne. Und dann denkst du, das kann doch nicht sein. Gefühlt war das erst vor 2 Wochen.
Ja, genau.
Wie soll ich so schnell Rechnung schreiben?
Ja,
aber du lachst so, ja. Also, als ob du jetzt sagst, ja klar, ist halt bei jedem so gerade.
Ja, und das ist nicht nur in der Gastronomie so, das ist natürlich überall so. Also wenn ich sagen würde, wir haben goldene Zeiten, dann wäre es wirklich gelogen. Auch wir als Verlag gucken immer wieder, wo sind neue Geschäftsfelder, was kann man verändern? Leider auch, was muss man vielleicht mal sein lassen. Und wir haben kein anderes Gefühl, der Monat ist viel zu schnell um, viel zu viele Projekte, manchmal auch tatsächlich zu viele Projekte und man kümmert sich nicht intensiv genug um das eine oder andere, weil die Zeit einfach fehlt. Denn es ist nicht nur der Monat so schnell zu Ende, es fängt ja damit an, dass der Tag einfach viel zu schnell zu Ende ist.
Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, das wird irgendwie immer schneller. Wir haben uns optimiert mit all unseren Apps und so, ne, es, Informationsfluss geht alles schneller, alles Slack und WhatsApp-Gruppen und hier und da. Ich glaube es mir, ich komme noch nicht mal dazu. Ich gucke auch so kaum noch in die E-Mails. Also ich kommuniziere wirklich mit WhatsApp und Sprachnachrichten.
Ja, ich weiß.
Und ich, und wenn ich da reingucke, ist da wieder auch so viel, dann denke ich mir irgendwie, oh, wann jetzt noch das?
Ja.
Hä?
Ja. Komm, das kann der Hörer nicht sehen, aber ich zeig dir mal eine Zahl. Was steht da bei den ungelesenen Mails?
623?
Ja.
Ich kann das toppen.
Aber ich verspreche jedem, der mich angeschrieben hat, ich werde antworten.
Aber ich habe auch gelernt, wenn du dem nicht gerecht wirst, dann ist das so, weil du kannst dich ja nicht irgendwie, also ich bist ja auch nur ein Mensch.
Ja, das, wir sind alle nur Menschen. Es ist keine einfache Zeit. Wann war schon mal eine einfache Zeit? Aber wir werden das alles schaffen. Und wir werden allen antworten. Und
wir werden das auch schaffen, diesen Podcast gut abzuhalten.
Ja, genau. Und das wird ein Podcast voller Spannung mit 2 tollen Leuten. Wen haben wir heute zu Gast?
Oh, ich habe gedacht, du fängst jetzt schon an mit dem Namen des Restaurants, weil das kann ich nicht aussprechen. Aber ich weiß, was es jetzt heißt.
Aber ich kann das. Ich habe das geübt.
Hau rein.
2 der 3 Inhaber haben wir heute zu Gast. Von Juan San Mido. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Willkommen, ihr beiden.
Danke.
Zu Gast bei uns sind, ja, wie gesagt, 2 der 3 Inhaber von Juan San Mido. Einmal Xavier Lopez. Wie man den Namen ausspricht, da kommen wir gleich nochmal zu.
Xavi.
Ganz
Xavi.
Einfach.
Genau.
Und Miguel ist mit dir. Wie spricht man deinen Nachnamen aus?
Saldivar.
Ja, okay.
Das ist einfach. Also
so. Aber Miguel reicht, ne?
Miguel reicht vollkommen.
Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute hier zu sein. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit euch.
Ja, und bevor wir richtig durchstarten, jeder Gast lässt eine Frage für den, der dann kommt. Und diese Frage von Rainer Sass war gar nicht so krass spektakulär, bin aber trotzdem gespannt. Was habt ihr zuletzt für euch selbst gekocht? Nicht im Laden, zu Hause.
Also ich habe für mich eine ecuadorianische Suppe gekocht. Die heißt Encebollado, das ist eine Fischsuppe mit eingelegter Zwiebel und Kochbananen und Maniok mit Yuca.
Ah, okay.
Genau, das habe ich gekocht.
So und viel Arbeit finde, machst du dir noch zu Hause? Ne?
Das finde ich als eine sehr gute Frage, weil man kommt selten dazu eigentlich als Gastronom. Also und das war, ich habe das nur gemacht, weil im Tigre machen wir gerade einen Wettbewerb zwischen den Köchen und jeder macht so selber was, sodass alle probieren können. Daher habe ich das gemacht.
Hört sich mega an.
War lecker.
Sehr lecker. Ja. Viel Arbeit, aber sehr lecker.
Und ist dein kleines Kind sowas auch schon?
Ja, also ich habe 2 Kinder, eines 15 und der kleine ist 3,5. Und der 15-Jährige ist das gar nicht. Der ist schwierig. Nudeln, Brot, Apfel, Pommes.
Pommes.
Genau. Aber der 3,5-Jährige ist Ceviche, Kimchi, Austern.
Oha.
Ja, teuer. Nicht immer natürlich, aber.
Ist krass. Ja. Ich komme ab und zu in die Küche und egal, was du in dem Moment magst, du zeigst und dann sag ich, okay, cool. Und dann siehst du irgendwie, das ist meine Tortilla oder wie
auch
immer. Das
wird auch im Kopf.
Das ist echt cool. Voll.
Das ist cool.
Ja. Die nächste Generation.
Ja, mal sehen, ne?
Ja.
Ja.
Und Miguel, was hast du gekocht?
Ich habe mir vor 2 Tagen hab mir ein Frühstück gemacht. Super einfach, aber mega lecker. Und zwar so ein Rührei mit schwarzem Bohnenpüree, alles zusammen gemischt. Mit 2 Tortillas, die ich mir vom Restaurant geklaut habe.
Jetzt kommt alles raus im Podcast.
Salsa Macha drauf. Ich habe eine Salsa Macha hier zu Hause. Wow, richtig gut. Und das war super einfach. Also es ist wirklich in 2 Sekunden. Rührei am Ende des Tages, aber das erinnert ganz toll an schöne Tage zu Hause. Richtig cool.
Ja.
Ja, super lecker.
Ja.
Aber eigentlich kocht man nicht mehr so viel zu Hause.
Ne? Nee, schwierig. Also oder man hat, also die Energie ist nicht dafür da.
Esst ihr denn viel im Restaurant?
Die Zeit, ja.
Sehr genau, klar.
Ja, Zeit ist immer so eine Sache, weil man einfach viel, viel unterwegs ist. Ne?
Auf jeden Fall.
Und ihr habt ja nicht nur das Juan Sin Miedo, sondern ihr seid ja noch unterschiedlich beteiligt an anderen Gastronomiebetrieben.
Genau. Genau, ich mache das Tigre mit Aurelio, der ist heute nicht da. Grüße an Aurelio.
Von uns allen. Ja, genau. Schönen Gruß, Aurelio.
Ja, genau. Und Miguel macht noch das Catering. Ja, so 2 Läden, ist auf jeden Fall sportlich.
Mhm. Ja, ja.
Aber macht Spaß, ne? Dafür, deswegen sind wir auch hier.
Wir lieben es trotzdem.
Ich glaube, das kann man auch nur machen, wenn es einem Spaß macht.
Ja.
Ich glaube generell, wenn man muss Spaß an seinem Job haben, um auch gut zu sein. Hat man keinen Spaß, ist man auch nicht gut. Oder wie siehst du das?
Ja, das auf jeden Fall. Aber es gibt schon viele Gastronomen, die nicht mehr so viel Spaß haben, aber trotzdem durchhalten müssen. Deswegen ist es umso schöner, wenn man etwas tut, wo auch das Wirtschaftliche dann passt und wo man zumindest in der heutigen Zeit, muss man einfach so sagen, ich komme gerade aus Wien. Die haben auch, wie wir, mit Personalkosten zu kämpfen.
Ja, klar.
Also das ist da nicht anders. Und deswegen ist es eine schwierige Zeit, aber man kann froh sein, wenn man die Kosten reinspielt und noch ein bisschen was über hat.
Ja.
Und dann noch so zweites Projekt und ein drittes Projekt, das wird schon schmerzhafter und dann muss man auch die Balance halten. Aber wenn man sich mit den Partnern gut versteht und das habe ich immer erlebt. Ich wollte auch immer nach vorne, vielleicht kommen wir aber auch später dazu, wie es in so einer Partnerschaft ist, wenn man dann noch andere Partner hat.
Ja, eine Dreierbeziehung.
Ja, das ist
eine Dreierbeziehung.
Das gaben wir gleich so in den Kopf. Dreierbeziehung, ja.
Wir sind jetzt so voll ins Gespräch eingestiegen, aber sag doch mal, Javi, wo kommst du eigentlich her und wie bist du zur Gastronomie gekommen?
Ich komme aus Ecuador, aus Südamerika.
Ja.
Und ich bin nach Deutschland gekommen, eigentlich zum Studieren. Ich habe Produktionstechnik und Management studiert an der HAW in Hamburg.
Ja.
Genau. Ich habe in Dresden Deutsch gelernt und da mein Studienkolleg gemacht. Und dann bin ich hierher. Also ich wurde an der Uni in Hamburg angenommen.
Ja.
Und ich habe immer in der Gastro gearbeitet. Meine Studienzeit davor war also immer in der Gastro.
Ja.
Und also ich hatte schon immer das gemocht und geliebt, aber ich habe den Schritt, es hat lange gedauert, bis ich den Schritt gewagt habe, okay, ich will nicht Ingenieur werden, sondern Gastronom werden.
Ach, was ja ein großer Unterschied ist.
Ja, wollte meine Mutter nicht enttäuschen.
Weil sie total verstehen kann.
Voll. Aber irgendwann habe ich das gewagt und ich habe aufgehört mit Ingenieurwissen und Gastronom.
Und ist Mutti heute enttäuscht? Oder?
Nicht mehr.
Das denke ich mir. Du bist ja auch sehr
erfolgreich. Hat ein paar Jahre gedauert, ja. Ja.
Du hast Gastronomie gemacht und auch DJ, ne? Habe ich vorhin gelernt.
Genau. Das war mehr ein Hobby, aber ein guter Hobby, finde ich.
Ja.
Aber du hast einen guten DJ-Namen. Kannst du den nochmal
sagen? Javi Lopez. Ich habe verschiedene DJ-Namen.
Je nachdem, ne?
Genau, das ist einer davon.
Miguel, wie war das bei dir?
Ja, also ich habe es gelernt. Ich habe Koch gelernt in Mexiko. Ich habe aber auch meine Mutter auch ein bisschen enttäuscht, weil ich mein erster Versuch war Economic Science zu meiner Uni ein Jahr.
Ja.
Ich habe schnell gecheckt, dass ich das nicht wollte. Ich hatte sogar ein Stipendium nicht angenommen, weil ich die typische Karriere folgen wollte. Aber ich habe immer gekocht. Seit immer. Und dann habe ich am Ende, nach einem Jahr, habe ich nochmal gecheckt, kann ich das machen? Und dann habe ich das gelernt mit einem Stipendium. Gleichzeitig habe ich gearbeitet in der Industrie. So habe ich ganz schnell entschieden, okay, das ist wirklich der Weg, den ich gehen will. Und dann...
Wie alt warst du noch?
18. Also ich habe mit Aktien angefangen und dann ich bin vor 15 Jahren hierher gekommen, schon mit einigen Erfahrungen gemacht. Vorher war ich, nach Mexiko war ich in der Türkei, ich war in Dublin, ich war unterschiedliche Orte, wo ich auch gekocht habe. Und dann, irgendwann habe ich auch in Spanien in die Uni meinen Bachelor gemacht in Sachen Hotelmanagement und ja. Und dann bin ich hier gelandet und im Dezember 2010 bin ich hierher gekommen und so 6-7 Jahre später habe ich mein erstes Restaurant aufgemacht hier in Hamburg.
Welches war das?
Mexiko-Straße,
ja.
In St. Pauli.
Das war ja mein erstes Restaurant. Sehr bekannt.
Ja, ist richtig groß geworden, richtig schön. Ja, ja, richtig schön. Und ja, so habe ich angefangen. Ich habe mein erstes Job in Deutschland, in Hamburg, war hier um die Ecke. Mein allererstes Job. Und zwar in diesem Dezember 2010 war ich ein stolzer Wurstverkäufer hier auf der Spitalerstraße in der Weihnachtsmarkt.
Ja.
Ich war im Goethe-Institut. Einen Monat danach habe ich jemanden kennengelernt, der die Buchhaltung für seine Familie macht. Dann bitte so einsteigen. Ich so, ja, ich brauche ein bisschen Geld und gucken. Und
ja, klar.
Ich habe es gemacht. Es war cool.
Ja, ich glaube, man muss verschiedene Sachen ausprobieren. Und ich sehe das auch immer wieder, wenn junge Menschen 15, 18 sind, woher sollen die wissen, yeah, was sie wirklich wollen fürs Leben? Was ja heute zum Glück anders ist als noch in meiner Generation. So empfinde ich das zumindest, dass du das nicht für die Ewigkeit machen musst. Ja, das heißt, ihr seid ein paar Jahre in Deutschland. Ihr sprecht die Sprache mega, finde ich. Also,
danke.
Ja, gerne. klar, es gibt euch, aber so viel gute Konkurrenz habt ihr tatsächlich nicht. Aber ihr habt natürlich Konkurrenz bei anderen Restaurants, keine Frage. Aber ihr habt ja in diesem Preis, Kemal, du hast die Laudatio gehalten.
Genau, ich habe ein bisschen Probleme gehabt, den Namen des Restaurants.
Juan Cemedo.
Ja, genau. Ne? Aber herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle.
Danke schön.
Ihr habt euch richtig gefreut. Ihr habt an dem Abend auch noch den Newcomer so richtig gefeiert, so ein bisschen, ne? Wie man das auch machen sollte.
Haben wir, ja.
Ja, Herr Stacklies war gar nicht so begeistert von den Konfettikanonen.
Haben wir mitbekommen.
Ich fand das so süß. Also ich meine, ich habe da vorne gesessen und hörte den Knall und drehte mich um und habe gesehen, wie ihr euch über diesen Preis bester Newcomer gefreut habt. Und dann auch richtig gefeiert habt. Und das ist ja, weswegen wir das machen. Also, und sich da durchzusetzen gegen so viele, also wir haben ja nicht wenig Newcomer gehabt in dem Jahr. Ich glaube, 48 neue Restaurants haben eröffnet im letzten Jahr.
Wow, das wussten wir nicht.
Ja.
In Deutschland, also das glaubt man nicht, wir haben 160, 170 Gastronomien. Ich habe auch gedacht, ist echt heftig. Und tatsächlich kommen so im Schnitt 44.000 neue jedes Jahr. Gehen aber auch.
Ja.
Also das ist so, ein Drittel wechselt sich eigentlich ständig aus.
Also wir haben im letzten Jahr einen Tucken mehr Neueröffnungen gehabt, durch Westfield auch. Mhm. Weil da natürlich einige Gastronomiebetriebe dazu gekommen sind. Aber in der Stadt selber sind auch noch einige neue Konzepte dazugekommen. Und gegen ID habt ihr euch durchgesetzt.
Eine Frage hat ihr, merkt man das danach, wenn man so einen Newcomer-Preis bekommt, dass da viel mehr Gäste kommen?
Ja, es war schon ein Schlager. Wir hatten auch noch dazu Sommer. Wir kamen beides zusammen. Und wir haben eine große
Terrasse. Und so, dann und noch der Newcomer.
Das war krass. Die erste Woche, die erste zwei Wochen Mai waren...
Ja, weil es so warm war und dann der Preis war...
Ja.
Geil.
Aber tatsächlich hören wir das von allen Testsiegern und den Genusspreisträgern sowieso. Das Magazin kommt gleichzeitig raus, die Leute gucken.
Ja, klar.
Und die testen erstmal die Testsieger und natürlich die Genussmehlpreisträger. Mhm. Und alle sagen, das geht richtig ab. Also da kommen richtig viele neue Gäste. Und das Gute ist ja, diese neuen Gäste erzählen das dann auch weiter. Also wenn ihr gut seid, davon gehen wir ja mal aus, sonst hättet ihr den Preis nicht bekommen. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt, als Miguel seinen Foodtruck hatte auf dem Spielbodenplatz. Ne?
Ja, das ist schon richtig.
14 Jahre her oder so, würde ich sagen.
2015.
Ja, da haben wir uns kennengelernt. Eine Freundin von mir hat bei Miguel gearbeitet. Ja. Da haben wir Tacos gegessen, bevor er Mexiko-Straße aufgemacht hat alles.
Und waren die Tacos lecker?
Ja, super. Waren die eine der ersten, glaube ich, oder in der Zeit? Was gab es noch? Ernesto hatte noch in der Fabrik Tacos und.
So samstags
hatte er was. Aber sonst Salsas. Gar nicht. In Hamburg zumindest.
Ja, damals war zumindest keiner, die nur Tacos gemacht hat. Ja, es gab immer, seit Jahren, seit Zehner von Jahren, gab es immer der mexikanische Laden, die Burritos macht und Enchiladas, Chilaquiles, also diese typische Tex-Mex-Dings. Aber keiner, die wirklich sich auf die mexikanische Küche rein konzentriert hat und noch dazu auf die Tacos konzentriert hat. Das war eine der ersten Entscheidungen, die ich treffen müsste, als ich angefangen habe. Ich bin Koch und ich koche super gerne. Also bin ausgebildet und ich habe wirklich viele tief die mexikanische Küche kennengelernt, geübt und von richtig krasse Küche das gelernt. Und ich musste mich wirklich entscheiden, will ich jetzt kochen und Technik auf dem Teller 10, 12 verschiedene Teile auf einem Teller haben. Oder soll ich was komplett anders machen, die Leute vielleicht einfacher und besser verstehen? Mhm. Und ich glaube, ich habe mich richtig entschieden dafür, die einfachste Variante von der mexikanischen Küche, die trotzdem hochwertig, qualitativ sein kann oder nicht, aber die mit Stolz die mexikanische Küche repräsentiert und auch natürlich, was super wichtig, verstanden wird. Und deswegen habe ich mit den Tacos angefangen und erstmal mit dem Foodtruck,
wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Ein sehr abwechslungsreiches Produkt, man kann damit ja eigentlich alles machen.
Es ist fantastisch, so flexibel, so dankbar. Der Taco ist so dankbar,
wenn du es gut gemacht hast. Ein Biss kann alles sagen auch. Ja. Das ist so, es gibt so gewisse Sachen mit einem Biss, weiß man, man kann so viel geben. Deswegen.
Ja, das kann langweilig sein oder es kann eine Geschmacksexplosion sein. Und der Weg ist natürlich geöffnet, aber das liegt dann an euch, eine Geschmacksexplosion daraus zu machen. Und also das, was ich probiert habe bei euch, sind Geschmacksexplosionen tatsächlich. Also das war wirklich mega lecker.
Meine Frage wäre aber, vor 14 Jahren kennengelernt, dann habt ihr aber lange gewartet, bis ihr diese Dreierbeziehung oder Zweierbeziehung angegangen seid. Hat das so lange gebraucht oder seid ihr aus dem Weg? Habt ihr euch nicht mehr getroffen und wie war das?
Aber haben wir einmal, hat Miguel und wir haben das Pop-up gemacht in Juwelier. Das Juwelier in der, wie heißt die Straße?
Weidenallee.
Das war früher das Juwelier da. Und er hat eine Zeit lang ein Pop-up für neue Konzepte gemacht. Und da hat Miguel mit Mexiko-Straße angefangen. Das Cook-up, genau. Und danach wir mit Tigermilch in der Zeit. Mhm. Und da haben wir, das sind unsere Wege wieder gekreuzt, aber ist schon auch lange her. Mhm. Genau. Aber da hat jeder mit seinem Konzept angefangen, bevor wir die Läden aufgemacht haben.
Wie seid ihr denn dann zusammengekommen, dass ihr wirklich gesagt habt, ihr macht zusammen ein Restaurant?
Das war ja Jahre später, ne? Das war.
Also wir haben unsere Beziehung mit der Jahre gebaut. Ich sag immer, wenn wir darüber sprechen, ich sag immer, wir haben uns Geschäftspartner gemacht, Aurelio Chabu und ich, mit der Zeit. Mm. Wir haben uns langsam day by day entschieden, näher zu kommen. So fühle ich das. Wir haben erstmal eine Friendship gemacht und irgendwann mit der Jahre, weil wir haben uns jemanden gerufen, hey, ich habe ein Problem. Mein Getränkelieferant in mein ehemaliges Geschäft kam von Chabi, hey, ruf ihn an. Ich hatte ein Problem, Chabi, ich brauche Bier. Ruf ihn an. Und dann kam auf einmal ohne Rechnung, ohne vielen Daten oder nichts, ein Mann in sein Auto mit 10 Kasten Bier, weil Chabi ihn geschickt hat. Und so jeden Tag, Abzugshaube, Kasse, wie auch immer. Und so sind wir näher gekommen, so haben wir, glaube ich, oder ich zumindest gecheckt, da könnte was sein.
Ja.
Mit Chabi und Aurelio zu arbeiten, war für mich ein Traum, tatsächlich.
Ja.
Die ich nie gesagt habe, aber ich war auch ziemlich allein in meinem Geschäft.
Ja.
Und ich habe mich gesehen und gefühlt allein. Und ich habe gesehen, wie Chabi und Aurelio oder Cousin Joe oder viele andere immer für sich da waren. Und das habe ich mir gewünscht. Und nicht nur das, sondern Leute, mit denen ich mich verstehen kann. Wir sprechen Spanisch jeden Tag. Ist wunderschön. Und dazu, wir denken ganz ähnlich. Wir sind auch unterschiedlich, aber wir denken ganz ähnlich. Und die Basis war da. Und eines Tages wollten die zwei nach Mexiko fliegen.
Ja, da sind wir nach Mexiko geflogen für eine Hochzeit von Freunden von uns. Und da haben wir mit Miguel, wo sollen wir essen, was sollen wir uns angucken, war das erste Mal in Mexiko. Und wir kannten auch die mexikanische Küche, aber nicht in Mexiko. Und da waren wir in viele Restaurants, haben viel gesehen, in Märkte und alles, was Miguel uns empfohlen hat. Und haben wir wirklich gesehen, okay, also Tacos sind was anderes. Ne? Mhm. Und generell die Küche ist wunderschön. In Mexiko ist unglaublich. Das hat uns so geschockt, dass wir, als wir in Hamburg waren, waren echt, wir müssen was machen hier. Aber da kam die Idee. Und Miguel hat auch andere Ideen und wir haben uns öfters getroffen und darüber geredet, wie sieht die Zukunft aus, was machen wir, bla bla. Und irgendwann kamen wir zusammen auf die Idee, das zu machen.
Wer kam auf den Namen und vor allem, was heißt Juan Sin Medro?
Und da haben wir sehr lange darüber geredet, viele Namen gelesen und darüber, also wir haben viele Ideen gehabt und wie soll der heißen, was soll das bedeuten und da haben wir viele Namen aufgeschrieben, ne?
Ja. Ja,
eine lange Diskussion.
Das war schwierig.
Wie beim Kindern, genau. Lass mal andere Sprachen suchen.
Das ist ja fast wie ein Kind, ne?
Voll, ja, natürlich. Ja. Es ist ein Baby, immer noch, ne? Ja. 7 Monate alt. Ist
ja, 7 Baby. Monate alt. Aber immerhin schon 7 Monate.
Ja.
Ne? Was heißt das denn?
Juan Sin Medro heißt Johannes ohne Angst. Wir haben nach Filme gesucht. Das ist ein ganz alter mexikanischer Film. 1938 und das ist der erste Film mit Sound, den es gab. Und es geht um die Geschichte von Juan, der ist verliebt in Maria und der Vater von Maria will das nicht. Und in irgendein Fest des Dorfes wird der Vater von Maria umgebracht und alle geben Juan die Schuld. Und er muss aus dem Dorf fliehen. Und so fängt sein Abenteuer an.
Ja.
Da geht er raus und fängt sein Abenteuer an.
Und hat keine Angst.
Genau, das ist halt, weil man, wenn man Abenteuer sucht, sollte man keine Angst, oder man kämpft seine Angst.
Ja.
In den
genau. Wir wissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Wie habt ihr denn den Dritten im Bunde, den Aurelio, wie habt ihr euch kennengelernt? Ihr kanntet euch schon länger,
ja,
oder?
Ja, wir sind Partner. Wir haben das Tigre.
Ja.
Wir kennen uns schon länger tatsächlich, na, seitdem wir in Hamburg wohnen, ungefähr.
Ja.
Er hat auch hier studiert, Wirtschaftsingenieur, glaube ich.
Also ihr seid...
Und in Airbus gearbeitet. Alle Ingenieure.
Alles Ingenieure.
Genau. Genau, wir haben das, wir haben zusammen im Familieneck gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Kneipe in Ottensen.
Ja.
Ganz lange. Und da haben wir irgendwann darüber geredet, selbstständig zu werden und über die Gastronomie. Dann haben wir angefangen als Pop-Up mit Tigre, in der Zeit Tigermilch.
Ja.
So kleine Ceviche, sodass die Leute das probieren können. In der Zeit gab es auch kein Ceviche.
Da haben wir euch schon begleitet als Szene. Wir haben euch relativ früh entdeckt mit dem
ja,
Tiger.
Wir haben der beste internationale, glaube ich, 2017, der beste internationale Konzept, irgendwie sowas.
Ja.
Genau.
Das Tigre läuft aber sehr gut. Ich war da mal vor 2 Jahren essen.
Mhm.
Und ich weiß, die Terrasse war voll. Es haben ganz viele auf den Tisch gewartet. Der Kellner war gut, das Essen war top. Wird Juan Sin Medro auch so in die Liga kommen oder so? Ist es vom Potenzial her ähnlich, die Läden?
Es sind schon verschieden, würde ich sagen. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Weil das Tigre ist anders als Juan Sin Medro.
Aber so aber vom Umsatz her, ist das so,
Im Pro-Kopf-Konsum ist es weniger in Juan Sin Medro als im Tigre. Die Leute sind auch, die haben eine kürzere Zeit da als im Tigre.
Mhm. Und ich glaube, was uns einzigartig machen wird oder ein bisschen macht, zum Beispiel im Vergleich mit Tigre, ist, dass wir sind super schnell, zum Beispiel. Ne? Also,
durch die Tacos
es ist nicht Fast Food, aber es ist freaking fast. In 10 Minuten hast du wirklich viel getrunken und alles ist da, weil wir wollen auch, das ist auch der Taco, ne? Also mit dieser Basis in der Taco ist schnell, der Taco ist flexibel, der Taco ist wunderschön, aber man kann damit wirklich vieles machen, viel spielen, viele Änderungen relativ schnell und einfach in der Küche machen, damit es weiterläuft, neue Rezepte, neue Entwicklungen und ich glaube, die Richtung für Juan Sin Medro ist einfach nur unter dieses gleiche System die Qualität weiterentwickeln, noch bessere machen, schönere Gerichte zu machen. Also es ist schon eine richtig schöne Küche. Also wir haben die Verantwortung, die mexikanische Küche in Hamburg zu vertreten. So sehen wir das. Und deswegen muss die mexikanische Küche sein, die wir können und gelernt haben. Ne?
Ja.
Und es ist tatsächlich ein bisschen empfindlich, aber wir wissen das von Anfang an, klar, natürlich. Und wir haben die richtige Küche dafür gebaut, die das annehmen kann.
Ihr habt ja auch eine Taco-Maschine.
Genau,
eine Tortilla-Maschine. Eine echte aus Mexiko, oder?
Ja, eine Lenin-Maschine, so eine Klassiker aus einer uralten Fabrik in San Luis Potosí in Mexiko. Und du siehst die Maschine und denkst, was ist das für eine alte Schrott, ne? Weil das ist, solche Sachen sind nicht modern. Also es gibt natürlich modernere Maschinen, aber die funktionieren so gut und ich war auch davor in Mexiko Das habe ich natürlich in der Schule gelernt, aber war ich nochmal in Mexiko bei Santiago Muñoz in Maizajo, vor drei, vier Monate mit einem Michelin-Stern gezeichnete Tortilleria und Taqueria, also so ein einfaches Geschäft, die jetzt eine Auszeichnung hat für mit einem Michelin-Stern. Und dann mit Santiago habe ich nochmal gecheckt und für 2 Wochen nochmal das ganze Prozess gecheckt oder wieder erfrischt gelernt mit ihm und nochmal Thema Tortilla-Maschinen nochmal gecheckt. Und das habe ich gemacht, weil ich weiß, das ist der next step für mexikanische Küche. Und wir wollen dir die zeigen, in der Richtung sollte es gehen, kann es gehen, wenn wir das gut machen. Und wir wissen, dass es ein komplett qualitativ hochwertiges Produkt ist, obwohl es nur ein Taco ist, aber nicht alles auf einer Tortilla ist ein Taco. Nicht alle Tortilla kann ein guter Taco machen. Und wir wollen, dass die Leute auch jetzt langsam nach vielen Jahren, wo es Tacos in Hamburg gibt, wir wollen, dass wir alle lernen können, die unterschiedlichen Varianten oder Möglichkeiten von einem Taco. Ja.
Würdet ihr sagen, das ist auch das, wo ihr euch unterscheidet zu anderen mexikanischen Restaurants? Also was würdet ihr in 3 Sätzen sagen, macht euch anders, besser, anders?
Ja, ich würde auf jeden Fall, gerade was Miguel gesagt hat, ich glaube, die Tortilla war ein sehr wichtiger Punkt für uns. Weil das dauert, es kostet mehr Energie, das zu machen und kostet auch mehr Geld. Aber wir wollten die Qualität zeigen, was es sein kann.
Ja.
Weil, um diese Verständnis wegzunehmen, vor, das ist jetzt eine Tortilla mit was drauf, das ist ein Taco, Mayo oder keine Ahnung. Ne? Das ist schon ein großer Unterschied.
Und habt ihr schon Pläne, wo ihr sagt, ich meine, wenn ihr jetzt kein schnelles Produkt haben wollt, weil ihr auf die Qualität setzt und Stern oder so? Ist das ein Ziel von euch?
Wir hatten ein Ziel. Also hatten nur ein Ziel. Nur ein Ziel. Wir haben das gesprochen ganz am Anfang. Und ich habe auch letztes Jahr gesehen den Fall von Kör. Ich kannte die Geschichte, wie George und Paul langsam dazu gekommen sind. George ist halb Mexikaner.
Ja.
Und deswegen verstehen wir uns auch gut. Und ich habe es gefolgt. Und als ich ganz klar gesehen habe, was Juan wird, also wie wird es sein, was kommt, wir haben darüber gesprochen. Ich hatte mir als einziges Ziel, das beste neues Restaurant des Jahres zu sein. Und wir haben darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, ich habe kein anderes Ziel. Alles andere sind Konsequenzen für mich. Mhm. Also ich will keine Medaille haben, das ist nicht für mich. Wichtig ist, dass die Leute kommen heute und das flippen mit der Atmosphäre, Service, wie schnell man bestellen kann, dass es klappt. Und das ist ein Rauhfuck. Mexicans can make it good. Weißt du, das ist mein Ziel, das ist ein Raum, ist unfassbar. Das ist mein Ziel. Alles andere sind Konsequenzen, wenn wir einen Preis gewinnen oder so, sind eine Konsequenz von einer guten Arbeit. Aber das Ziel und das Einzige, was ich wohl sagen, das war unser Ziel, war das. Weil das hast du nur das erste Jahr. Und deswegen war es wunderschön, als wir das erfahren haben. Puh, Goosebumps.
Ja, ihr habt erfahren, dass ihr nominiert seid, aber dann weiß man es eben. Man erfährt es ja tatsächlich erst an dem Abend der Gala. Mm. Das heißt, ihr seid Testsieger geworden. Dann habt ihr den Genussmichel für den besten Newcomer gewonnen. Und dadurch, dass ihr Testsieger seid, nehmt ihr auch teil an dem Testsieger-Festival, das am 13.09. in der Fabrik stattfindet. Und die Tickets, muss ich mal sagen, verkaufen sich wie verrückt gerade. Also viele Leute, kennst du das Testsieger-Festival schon? Nee. Mhm. Genau, insgesamt haben wir 19 Testsieger in den verschiedenen Kategorien. Mhm. Und 10 dieser Testsieger kochen am 13.09. zusammen in der Fabrik. Ganz verschiedene Menüs und dabei ist Juan San Mido, dabei ist Jinjin, also es sind wirklich 10 mega tolle Restaurants dabei und das wird, glaube ich, ein genialer Abend.
Oh ja.
Wir freuen uns schon sehr darauf, auf jeden Fall. Genau. Also noch gibt's Tickets, aber nicht mehr viele.
Wir sehen uns dann.
Ja, genau, wir sehen uns da.
Habt ihr so Köche, die ihr feiert, wo ihr sagt, das ist ein Vorbild von mir?
Oh, so viele, ne?
So ein...
Also ich würde sagen, ich habe alles angefangen vom... ich habe die ganzen Videos vom Anthony Bourdain gesehen. Ich glaube, das war schon mein Anfang in die Gastronomie. Er hat diese Reise durch die Welt gemacht, wo er solche Küchen wirklich gesehen hat auf die Straße. In Mexiko auch, generell, oder in Vietnam. Und der saß mit den Tanten da auf dem Boden, hat er vorgegessen. Das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt.
Miguel, bei dir? Also meine, also ich habe natürlich viele, viele Köche, die ich folge und feiere. Aber ich glaube, meine Küche wird hauptsächlich oder wurde hauptsächlich beeinflusst von zwei Menschen. Ein von mir Lehrer in der Schule. Also technisch hatte ich auch meine Liebe für mexikanische Küche und durch ihn und mit ihm habe ich die mexikanische Küche entdeckt. Das ist Ricardo Muñoz. Das ist für uns so unsere Vater, die mexikanische Küche. Er hat, ist nicht nur ein großartiger Koch mit großartigen Restaurants, sondern er hat auch dokumentiert viel über die mexikanische Küche. Er hat er hat ein Team, die mit ihm arbeitet und nur recherchieren und dokumentieren und reisen durch Mexiko und suchen Produkte, die vielleicht sterben können, Maissorten oder so, oder die auch Rezepte, die vielleicht auch sterben können, weil keiner mehr macht das. Und dann, er dokumentiert viel. Ich habe viele Bücher von ihm, er war mein Lehrer von mir und er ist nur damit beschäftigt, die mexikanische Küche gut zu beschäftigen und zu vertreten in seinen Restaurants. Er macht so viele Festivals im Jahr mit regionale Küche aus Nord, Süd, West, Mexiko, von dieser kleinen Region, mit diesen Köchen. Und er macht das richtig gut. Und was ich von ihm gelernt habe, ist nicht nur, wie man mexikanische Küche macht, so mit Stolz und ordentlich vertreten, sondern wie man die mexikanische Küche kommuniziert.
Was total wichtig
ist. Und für mich ist das eine meiner Hauptaufgaben. Ich kann so gut kochen und wir machen richtig krasse Rezepte und so. Aber allein reicht das nicht.
Nee, wenn das keiner weiß.
Man versteht die mexikanische Küche nicht so einfach. Ich glaube, unser Hauptziel ist, das zu machen, ein Produkt zu verarbeiten. Aber dass wir das gut kommunizieren, dass wir die richtigen Rezepte auch auswählen. Und man kann das machen, nur wenn man das kennt, sozusagen, und liest und recherchiert. Aber auch, wie man das kommuniziert. Und Ricardo ist für mich so eine Volksgeschichte, wie er das geschafft hat. Selber unter Mexikanern, weil wir kennen auch selber unsere Küche nicht. Ne? Die mexikanische Küche ist super komplex. Mexikanische Küche ist als Weltkulturerbe anerkannt seit 2010. Von der UNESCO. Wahnsinn. Und das ist nicht nur, weil es cool ist, sondern es ist extrem komplex. Wir haben so ein großes Land, wir haben so viel Produkt.
Klar.
So alle verschiedene Klimazonen sind in Mexiko vertreten und das ergibt unfassbar viele Produkte. Und meine zweite Vorbild ist meine Mutter. Also meine Mutter hat immer viel gekocht zu Hause, viel zu viel gekocht. Also hat sich so viel beschäftigt, für viele zu kochen, für meinen Grandvater,
mein Opa. Seid ihr eine große Familie?
Ja, also wir waren vier, aber ich bin zusammengewachsen mit meinem Großvater. Er kam aus San Sebastian, Spanien. Und dadurch ist er ein richtig krasser Gourmet gewesen. Ja. Tätig in der Weingeschäft in Mexiko.
Ja.
Und er konnte richtig gut trinken und richtig gut essen. Und meine Mutter war damit beschäftigt, diese Ansprüche wahrzunehmen. Meine Mutter konnte nichts kochen, als sie jung war. Und dadurch hat sie gelernt. Und dann, ich stand viele Stunden in der Küche mit meiner Mutter.
Ja.
Und bis heute, glaube ich, habe ich noch kleine Sachen, die ich wirklich im Kopf habe, als Koch von meiner Mutter, als Köchin, dass ich immer denke, also diese, versuch das noch schöner zu machen, besser zu machen. Es ist nicht egal, ob das gut genug ist. Es muss wirklich schmecken, wie du das willst. Und sie war brave dafür, sie war mutig. Und das habe ich zum Beispiel von ihr bekommen.
Lebt deine Mutter in Mexiko?
Sie hat in Mexiko gelebt, genau. Sie ist vor 5 Jahren gestorben oder so. Ja.
Das tut mir leid.
Nee, alles gut.
Wie ist denn das bei euch mit Personal eigentlich? Wir hören natürlich auch immer wieder, welche Schwierigkeiten das gibt. Bei euch hört man immer, wie schnell der Service ist, wie lustig der Service ist. Also die Leute fühlen sich neben dem Essen bei euch, haben wir immer wieder gehört, auch gut unterhalten tatsächlich von dem Service, weil die Scherze machen.
Service ist super wichtig.
Sprechen ja auch einige nur Englisch, was ich ganz spannend finde, weil ich kenne tatsächlich auch immer noch viele Menschen, die nicht Englisch sprechen. Ja. Wie klappt das?
Ganz gut eigentlich. Wir haben schon ein paar Beschwerden, muss man sagen. Aber da haben wir, was heißt das, Glück, dass viele Leute mit diesen Work and Travel Visa kommen.
Ja.
Und da in dieses Jahr werden die nicht so schnell Deutsch lernen und deswegen kommen die zu uns, weil wir halt Spanisch sprechen. Und das sind viele Leute aus Argentinien, Uruguay, Chile, die kommen.
Ja.
Und die dürften ein Jahr lang in Deutschland arbeiten oder generell in Europa.
Ja.
Und das ist nicht genug Zeit, um Deutsch zu lernen. Und deswegen kommen die schnell zu uns. Und da können wir, also wir haben Glück, dass wir Leute einstellen können. Aber dann sprechen die halt Englisch.
Aber das macht das ja auch irgendwie ein Stück weit authentisch, ne?
Ja, Spanisch oder Englisch. Ja, manchmal, die Leute mögen das nicht. Ich verstehe das auch, so ältere Herrschaften.
Ja.
Und da können wir auch hinkommen, auch selber. Na, dann.
Und dazu muss ich sagen, wir haben, oder Aurelio hat letztens eine richtig verrückte Sache gemacht bei uns. Und zwar, es ist egal, ob sie Deutsch oder Englisch sprechen oder nur Spanisch. Für mich ist wichtiger, dass die Leute diese Energie bekommen. Mhm. Und unser Team hat diese Energie.
Ja, das stimmt.
Das kannst du nicht kaufen.
Ja, genau, das kann man nicht kaufen.
Auch wenn du Deutsch sprichst, perfektes Deutsch.
Ja.
Aber dass du diese Leidenschaft nicht schaffst, nicht hast,
ja. That's
it. Ich glaube tatsächlich, und das wusste ich schon, seitdem ich ein Fan von Tigre war, dass das kein Problem für uns sein wird. Ich sage nicht so arrogant, wir haben richtig viele Leute. Aber ich glaube, wir sind sehr gute Arbeitgeber. Das ist eine Sache, das sage ich auch ganz offen, so ein bisschen arrogant, leid. Aber wir arbeiten richtig hart dafür, wir kommunizieren viel. Weißt du? Und das ist eine Sache, wo ich denke, die Leute sprechen auch, die in der Gastronomie arbeiten, sprechen unter sich und sagen, hey, wer ist so ein guter Arbeitgeber, wer nicht? Und ich glaube, ich weiß das nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass die Leute gut über uns sprechen.
Ja, das hört man auch tatsächlich von eurem Team und auch, dass ihr die Leute wertschätzt. Und wir...
Wir investieren so viel Zeit und wir reden so viel drüber, du kannst dich nicht vorstellen.
Aber das ist, Miguel, das ist so wichtig. Das gibt so einen Satz, ich finde den wunderschön. Wertschätzung ist kostenlos und unbezahlbar. Weil wenn man weiß, was die Leute für einen tun, mit einem machen und die da richtig Bock drauf haben, dann läuft so ein Laden. Wenn man nicht gut mit seinen Mitarbeitern umgeht oder die keinen Bock haben, dann kannst du noch so gut sein in der Küche.
Ja, genau.
Die Leute werden nicht wiederkommen, weil wenn... geht uns doch nicht anders. Ja, wenn wir blöd angemacht werden in der Gastronomie, muss ich da nochmal hin? Ich denke nicht.
Oldschool.
Ja, genau. Zeiten ändern sich auch sehr schnell, finde ich persönlich im Moment. Man kann manchmal gar nicht so schnell gucken, wie sich Dinge ändern. Aber ja, genau, so ein Team muss funktionieren.
Ja, wirklich die krasse Teams in der Küche. Ich bin so mehr der Küchenchef sozusagen. Und mit meinem Küchenteam zum Beispiel, ich bin so glücklich. Die sind alle zum ersten Mal in meinem Leben in Deutschland habe ich nur ausgebildete Küche. Ich habe 1, 2, 3, 4 Mexikaner im Team. Zum ersten Mal, so viele Mexikaner hatte ich noch nie. Die Produktionschefin kommt aus Mexiko. Das ist so wichtig, weil sie hat das und sie ist die Produktionsküchin. Ich versuche viel dabei zu sein. Chavi unterstützt sie ganz viel. Aber dieser Geschmack, sie ist verantwortlich für viel. Mhm. No?
Ja.
Und sie kommt aus Mexiko.
Ja.
Und sie ist ausgebildet. Das ist fantastisch.
Und die haben einen guten Charakter.
Und sie ist stark. Und eine Frau zu haben, für mich ist auch sowieso ein Stolz. Ne?
Ich hoffe, sie hört den Podcast und weiß, dass ihr sie so großartig findet.
Gina, we love you.
Ja, yeah. Yeah, Gina ist top.
Das, was ihr gesagt habt, das stimme ich zu. Wertschöpfung entsteht durch Wertschätzung immer in der Gastronomie. Das ist einer unserer wichtigsten Hebel, weil dadurch kommt die Seele in den Laden. Und diese Energie spüren Gäste, wenn sie reinkommen und das nicht da ist. Aber ihr habt gesagt, ihr kommuniziert viel. Bei so einer Partnerschaft, was ich mitkriege und selber an meinem eigenen Leib mitbekommen habe, ich hatte auch schon eine Partnerschaft, die ist in die Hose gegangen nach 10, 12 oder 13 Jahren. Kommunikation, man muss viel reden, aber wenn man in so einer Beziehung ist, in der Zweier, bei euch auch in der Dreierbeziehung, das ist eine Frage, glaube ich, die könnte die Zuschauer auch, Hörer auch sehr interessieren. Wie macht ihr das, wenn ihr was sagen wollt? Man will ja Harmonie aufrechterhalten. Aber Kompetenz entsteht ja immer auch durch Konflikte. Wenn man für die Sache wirklich auch ins Battle geht, Real Talk. Ich bin Sternzeichen Fisch, ich wollte immer Harmonie und habe immer versucht, eben diesen Dingen aus dem Weg zu gehen, weil sich das nicht gut anfühlt. Redet ihr richtig so, wenn zwischenmenschlich zwischen euch was ist, ihr geht nach Hause und dann schläft man so und denkt sich, ja, das war jetzt nicht so gut von ihm, was meint er? Weil hier ist ja auch ein Schicksal dahinter, das ist ja ein Investment, das ist das Lebenswerk vielleicht oder man hat da so viel Kraft drin, aber man ist abhängig von anderen, in diesem Falle von Partnern. Und da verlieren viele, weil sie da nicht in diesen Schmerz reingehen und die Harmonie auf. Wie macht ihr das?
Also das war, ich glaube, das ist so ein Ding, das sich mit der Zeit ergibt. Ich glaube, am Anfang, die Energien treffen sich, wie du sagst, und dann dauert, bis sie zusammenkommen, so glaube ich zumindest. Na, ich merke das mehr und mehr, dass viele Energien immer sich, auch mit Mitarbeitern.
Ist auch anstrengend, ne?
Genau, so voll. Cool. Aber wir kommunizieren anders dadurch, dass wir vielleicht Latinos sind.
Ich glaube, also direkt.
So. Ja, meine, nee, das kann auch, also wir reden viel.
Prinzipiell schon mal,
reden,
ne?
Ja, genau, wir reden schon viel. Und ich glaube jetzt, also für mich, ist das immer so, ich rede auch viel mit Miguel über die Küche, mit Aurel über die Systeme oder Service. Und das sind immer so zwei verschiedene Themen. Oder dann, wenn wir uns zusammensetzen, wir haben Wege gefunden, wie wir besser kommunizieren können. Einmal in der Woche, wir reden über Themen, richtig, so wie, okay, was sind die Sachen, die schlimm laufen in die Küche, so wie im Service. Also, und das ist diese, okay, wir setzen uns hin und wir sind sehr direkt und konkret, was passieren kann oder wieso, weshalb ein Problem entsteht. Und ich glaube, das hilft sehr viel, aber jeder spricht auch mit, also ich rede mit Aurelio, so wie Miguel redet mit Aurelio über Themen, die beide betrifft, und dann funktioniert das besser.
Ich glaube halt, wenn man so in Real Talk geht, in dem Moment ist es vielleicht ein bisschen blöd, man fühlt sich auch blöd, aber ich glaube, dadurch entsteht viel Kraft. Cool. Das ist wie, wenn du zum Sport gehst, ne, man macht Sport, der Muskel reißt ja im Sport, aber der fügt sich dann noch stärker zusammen und kann dann noch mehr Gewicht.
Ja.
Und durch diese Gespräche merkt man, ich kann meine Meinung sagen, es geht nichts kaputt.
Ja.
Und der Mensch braucht die Sicherheit, weil wir Herdentiere sind, wir wollen immer dazugehören.
Mhm.
Und da scheitern viele, und ich bin der Meinung, was ich so erlebt habe, 8 bis 9 von 10 Partnerschaften schaffen nicht die ersten 3.
Nein, ja, das ist so. Aber ich glaube, das sind wichtig 2 Sachen, die unsere Partnerschaftsmethode zeichnen oder ja, repräsentieren. Die eine ist, dass uns ist bewusst, dass wir gerade lernen, zusammen zu sein.
Ja, klar.
Also wir sind bewusst, dass wir lernen, dass wir wissen nicht alles, und ich kann nicht alles über Xavi wissen oder über Aurelio ohne weißes Augen, Xavi weißes Augen. Also wir sind bewusst unsere Situation, und das hilft man schon, also diese Präsenz zu haben und sagen, hey, das ist so. Damit arbeiten wir jetzt seit 1,5 Jahren, wo wir zusammen sind. Ja. Ne? Das ist eine Sache, dass wir erstmal bewusst sein von deiner Kondition. Was haben wir jetzt? Und zweitens, ich finde eine Sache, die diese Partnerschaft, die nicht seit 1,5 Jahren entstanden ist, sondern mit den Jahren, was ich vorher gesagt habe, wir sind Partner geworden durch die Jahre. Ich merke, wir haben viel Vertrauen. Und das ist eine super wichtige Sache. Ja. Und nicht Vertrauen, sondern mach was du willst, ich vertraue, sondern Vertrauen heißt für mich in dieser Partnerschaft zum Beispiel, zu wissen, dass was er machen will, wenn er sagt, ich mach das, das nicht in Frage zu stellen unbedingt, sondern zu merken, wann er weiß, das muss ich so machen, ich lasse ihn.
Ja.
Weil er weiß, was er tut, und er hat ein besseres Blick als das, was ich habe, eine bessere Perspektive. Und diese Vertrauen zu schaffen, ich bin komplett gewohnt, das komplett anders zu machen. Ich würde es nie im Leben so machen.
Mhm.
Aber er ist jetzt mein Partner und er weiß, was er tut. Und wenn der sagt so. Und ein Beispiel dafür wäre für mich, dass ich vorher sagen wollte, Aurelio, ich war kurz weg, also eine Woche Urlaub.
Ja.
Und Xavi war in der Zeit in Mexiko, glaube ich. Und dann hat Aurelio entschieden, Aurelio ist super schlau und merkt ganz schnell, was muss geändert sein im Service, in unserem System. Und er hat gemerkt, dass wir ein besseres Weg finden sollten, um schneller an die Gast zu kommen und schnellere Bestellungen anzunehmen.
Ja.
Und dann, wir haben darüber gesprochen, aber nie wirklich zu einer Entscheidung gekommen. Und dann hat Aurelio mit seinem Vertrauen, und das hätte ich nie im Leben gemacht, habe ich auch ganz offen gesagt, hat gesagt, okay, wir machen einen QR-Code. Natürlich haben wir alle um ein bisschen drüber geredet, aber Redi hat den Schaden genommen und hat
gemacht.
Das in sich gepackt, und ich mache das, aber mit der Verantwortung, dass er dabei ist. Ne?
Ja.
Und dann haben wir ein richtig krasses neues System kennengelernt und implementiert, dass man auch durch einen QR-Code bestellen kann. Es gibt viele, die das machen,
ja.
Und es gibt viele Systeme. Aber nicht alle funktionieren gut und nicht alle passen zu einem Konzept wie unser Konzept.
Ja.
Aber seitdem ist der Laden noch besser. Seitdem sind unsere Gäste noch mehr zufrieden, weil das ist eine Lösung für das Thema, zum Beispiel viele Sachen. Aber eins davon ist das Thema Sprache. Wenn du auch nicht Deutsch ganz gut auf Deutsch erklären kannst, was diese Gerichte sind, und unsere Gerichte sind ein bisschen unbekannt oder schwierig zu verstehen, das System übersetzt sofort deine, also die Einstellung von deinem iPhone wenn das auf Deutsch, Englisch, Spanisch oder Italienisch ist, wird es angezeigt.
Mega.
Zum Beispiel. Ja. Das ist schon ein Problem, das wir mit Technologie lösen.
Ja.
Und schneller bestellen zu können, bedeutet auch für uns, dass diese Team, die vielleicht kein Deutsch spricht, aber diese Scham hat,
ja,
dann sein Auftritt ist da, wo er am besten funktioniert. Ja. Und mit Scham kommst du dir und sprechen und dann sind die Leute happy.
Ja, begeistert.
Wir wollen, dass die Leute happy sind. Die Gäste müssen, vielleicht ist es für dich auch QR-Code bestellen, aber dafür hast du auch einen Kellner, der besser, mehr Zeit hat,
ja,
auf sich aufzupassen.
Ja.
Aschenbecher, Wasser für deinen Hund, noch ein Getränk oder Fragen beantworten, wie auch immer.
Ja. Oder den Stammgast mal fragen,
genau,
wie es geht.
Genau. Ja. Und das sehe ich und das habe ich auch gelernt oder erinnert, wie wichtig ist, dass ich Vertrauen habe. Weil ich hätte das nie im Leben gemacht. Und ich habe mir auch sogar questioniert, soll ich Aurelio sagen, bitte stopp? Aber ich habe ihn gesehen, wie er this decision he had in dem Moment.
Ja.
Es war ganz klar. Dann muss man auch lernen zu sagen, hey.
Ja, das muss man lernen. Klar.
Er weiß das.
Ja,
weiß aber
das
ist auch nicht einfach.
Ja.
Also Vertrauen, Kompromiss und Ego runter, glaube ich. Das ist
keine
wichtig.
Filter.
Und ich sage immer, man kann das auch ganz schnell abkürzen mit einem Satz, wenn man zu seinem Partner sagt, pass auf, wir machen das jetzt. Pass du auf mich auf und ich passe auf dich auf. Weil wenn jeder anfängt, auf dich sich nur noch zu achten, ja, auf sich aufzupassen, dann geht wieder vieles. Vieles bleibt dann auf der Strecke. Super.
Wir wissen, wo ihr herkommt. Woher kommt Aurelio eigentlich her für
aus
unsere
Peru.
Hörer?
Aus Lima, Peru.
Okay.
Peru. Was für Kompetenzen, ne? Mexiko, Peru.
Ecuador.
Ecuador.
Die Bombe.
Die Bombe, ne? Ja. Habt ihr auch Empanadas?
Nee.
Nee. Nee, nur Tacos.
Aber Fisch habt ihr.
Ja.
Und ich höre von allen Leuten, wie lecker dieser Fisch ist. Also wenn wir nur über Tacos reden hier, wenn man euch besucht, dann kann man auch wirklich sehr gut scheinbar den Fisch essen, ja, den ihr macht, weil der muss mega lecker sein.
Lovely.
Ja.
Ist wirklich lecker.
Ich hätte da noch die Frage, Ratschläge. Wenn du sagst, du hast viel von deiner Mutter gelernt zum Beispiel, aber könntest du so ad hoc sagen, Miguel, was war der beste Ratschlag, den du im Leben erhalten hast von irgendjemand anders? Weißt du das? Xavi, du kannst jetzt schon mal nachdenken.
Kulinarisch hätte ich richtig wichtige, aber heute möchte ich einen richtig schönen Ratschlag, den ich bekommen habe,
ja,
weil ich denke, das ist sehr passend. Es ist persönlich, aber mach viel. Nachdem meine Mutter gestorben ist, ist mein Papa nach Hamburg gekommen, 3 Monate, ne? Als Mexikaner kann nur 3 Monate hier sein. Er ist 3 Monate bei mir geblieben. Und das war wichtig, damit er da rauskommt mit seiner Traurigkeit.
Ja, klar.
Und ich wollte für ihn da sein als Stein. In dem Moment hatte ich viel Zeit, weil ich hatte mein ehemaliges Geschäft verkauft und ich war ein bisschen Ruhezeit für mich. Und dann eines Tages sind wir rausspazieren gegangen. Und dann habe ich einen Mann getroffen, den ich von Instagram kannte, einen Gastronom.
Ja.
Mir war nicht ganz klar, wer er war.
Ja.
Aber ich wusste, ich kenne ihn und ich habe ihn als einen Gastronom gesehen. Und ich halt Gastronom, hey, ich bin auch Gastronom, wie geht's dir? Kemal, wie geht's dir? Ich war da begleitet in dem Moment. Weißt du bestimmt nicht.
Ich weiß das, ja? Doch. Ich habe auch was zu dir gesagt über deinen Papa.
Und dann, das war ein wichtiger Moment für mich. Und dann haben wir gequatscht und so. Und dann sind wir gegangen. Und dann habe ich meinem Papa erzählt, was wir gesprochen haben. Und dann letztens hat er gesagt, ist das dein Papa? Und ich so, ja. Pass auf ihn an. Die Familie ist das Wichtigste. Es geht dir gut. Das Wichtigste ist deine Familie. Pass auf deinen Papa auf.
Ja.
Als er mich kannte. Und ich war so, wow. Weil das war ein sehr schwieriger Moment für uns als Beziehung.
Ja.
Und dann, als ich das meinem Papa das erzählt habe, wir haben uns umgearmt. Das hat uns geholfen, ein bisschen zu connecten. Und dann sind wir weitergegangen.
Oh, mega.
Das haben ich hab nämlich genau das Gleiche erlebt. Und als ich spazieren war mit meinem Papa, habe ich dich gesehen mit deinem Papa. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ihr irgendwas verarbeitet. Und das musste ich dann sagen.
Ja, das war krass.
Deswegen vergesse ich das natürlich nicht.
Ja. Tja.
Dein Rat?
Ich habe nicht so was Romantisches wie mich, leider. Jetzt kommt was, so wie, kauf mal nicht Wasser in Plastikflaschen.
Chubby.
Der war gut.
Ich wurde, Nee, aber ich würde vielleicht was sagen für die neue Gastronomen. Ich fühle mich so alt jetzt. Ich habe auch vor Jahren auch in Hamburg, als ich angefangen habe in der Gastronomie, von jemandem gehört, was ich in Hamburg gelernt habe als Ausländer, würde ich sagen. So, wenn man mit dieser Kultur, man trägt die Kultur ja in den Rucksack.
Klar.
Und da, ich habe in Hamburg gelernt, Nein zu sagen. Und das ist sehr wichtig. Wir sind kulturell immer, wir gehen direkt zu Ja und wir denken nicht dran, was das bedeutet für uns. Und wenn man Nein sagt, kann sich man besser konzentrieren auf die Sachen, die man machen sollte.
Das ist total wichtig.
Total wichtig.
Top. Genau.
Total wichtig.
Jedes Nein ist ein Ja zu sich selbst. Ja,
muss ich sagen. Genau.
Okay, mal, das war jetzt aber 5 Euro fürs Phrasenschwein, oder? Ja, was habt ihr denn noch für, wir müssen leider so langsam zum Abschluss kommen. Das ist ein super tolles Gespräch mit euch hier. Was sind unsere Hörer interessiert ganz sicher. Habt ihr weitere Pläne? Was sind eure Pläne? Wird es noch mehr Restaurants geben, mexikanische Restaurants? Seid ihr auf der Suche nach Location? Kann man schon was sagen? Oder konzentriert ihr euch erstmal auf Tigre und Juan San Miro? Oder wie sieht's aus?
Also, es ist noch ein Baby, das Juan, ne? Ich würde wir müssen sehr toll aufpassen jetzt.
Ja.
Es ist ein Baby
wir haben Lust auf vieles. Wir haben so viele Ideen.
Ja.
No? Wir erleben und lernen so jeden Tag so viel, dass wir sagen, hey, das könnten wir auch machen. So, aber erstmal unsere Projekte sind, die Jungs haben Tigre und Tigre ist immer voll. Tigre hat tolle Menschen, die da arbeiten, aber trotzdem müssen die Jungs da checken jeden Tag. Wir haben Juan, ich habe auch ein Catering-Geschäft, die ich auch pushen muss. Und wir haben selber unter uns in Juan haben wir auch kleine Projekte, ne? Nicht nur das tägliche Operation, aber jetzt pushen wir die Taco, die Pastor Sundays. An jeden Sonntag machen wir besonderes Menü, richtig einzigartige Sachen, die man nur bei uns erleben kann. Tacos al Pastor. Natürlich wollen wir auch irgendwann mittags machen, aber wir sind der Meinung, wir haben Zeit. Und wir sind der Meinung, ein stärkeres Team und stärkere Prozesse und Systeme und Trainings vor allem, dass die Leute wirklich dranbleiben, ist erstmal die Basis dafür.
Ich finde das mega, weil, wie ihr schon sagt, das ist noch ein Baby. Ihr seid sehr erfolgreich in den ersten Monaten. Ihr werdet aber auch sehr beobachtet und der Erfolg muss ja einfach auch anhalten und da neue Produkte kreieren, wie ihr es schon gesagt habt, und noch erfolgreicher werden an dem Standort, ist sicherlich ein guter Weg.
Und ich muss sagen, ihr habt ja so einen wertvollen Tipp für viele Gastronomen da draußen. Ich meine, ihr seid 3 Partner, trotzdem sagt ihr, es ist noch ein Baby. Und Miguel, du hast vorhin gesagt, die Mitarbeiter bei uns sind sehr zufrieden. Das glaube ich dir. Mein, was ich beobachte, ist überall, wo der Gastronom selber da ist und guckt und für die Leute ein Ohr hat, zuhört und Fehler und Schwächen, die nicht so gut liegen, schnell erkennt, sie korrigiert. Diese Läden laufen gut, da hat es wenig Mitarbeiter, die gehen und kommen und meistens verdienen diese Läden auch am Ende. Also es ist nicht immer das große Masse und wie geht's weiter? Ich denke, heute in der wirtschaftlichen Phase ist Zeit, in der wir uns befinden, ein Laden gut am Laufen haben mit glücklichen Mitarbeitern ist schon echt viel wert. Und deswegen ein toller Ratschlag. Bei den Pferden bleiben. Schön
unbedingt. Jeder unserer Gäste hinterlässt ja eine Frage für den nächsten Gast.
Ja, wir haben darüber geredet. Miguel hat eine gute Frage.
Hau raus.
Wenn du ein Taco wärst, welche Taco wärst du?
Wenn du ein Taco wärst, welcher Taco wäre?
Ein Rindfleisch-Taco, ein Pastor-Taco.
Der nächste Gast, was ist Taco?
Ich glaube nicht. Ja, wir danken euch ganz herzlich für das Gespräch. Ja,
danke euch. Danke für die Zeit.
Genau. Wir wünschen uns natürlich, dass viele Hörer euch besuchen kommen, sowohl im Tigre als auch im Juan San Miro, eure tollen Konzepte kennenlernen. Kemal und ich, wir wünschen euch weiterhin so viel Erfolg, aber mit so viel ganz Arbeit, wie ihr das macht.
Und dass wir uns im September sehen, ne?
Und wir sehen uns im September auf dem Testsieger Festival, genau, und freuen uns mega.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
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 Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.